Guten Abend, hier ist Rüdiger Weiß vom CryptoLabs Amsterdam. Ihr hört Radio Tux.
Hallo und herzlich willkommen zu Radio Tux 9 2004. Diesmal mit dem Titelthema Instant Messaging. Die Beiträge haben wir: Was ist Instant Messaging, also IM, überhaupt? Welche Clients gibt es unter Linux? Und wir haben ein Interview über A-Message-Programm. Dann noch ein Beitrag, der nicht so ganz zum Titelthema passt. Und zwar haben wir uns auf dem KDE World Summit 2004 umgesehen. Aber fangen wir doch erstmal an mit: Was ist Instant Messaging überhaupt?
Instant Messaging ermöglicht, wie der Name schon sagt, Nachrichten in Echtzeit mit einem Gesprächspartner im Internet zu tauschen. Anders als bei vielen Chats im Internet wird dabei ein spezielles Programm benötigt. Auch muss man sich in der Regel für diesen Dienst vorher anmelden. Dabei sucht man sich eine eindeutige Kennung meist in Form eines Nicknames aus, beziehungsweise sie wird einem zugeordnet. Diese übermittelt man seinen Freunden, damit diese einen besser erreichen können. Wird das Instant Messaging Programm gestartet und wurde es bereits vorher konfiguriert, erscheint eine Liste mit den vorhandenen Freunden. So sieht man auch zum Beispiel sofort, wer gerade online und zum Chatten bereit ist. Bekommt man eine Nachricht, erscheint meist ein Fenster, in dem man die Möglichkeit hat, sofort zurückzuschreiben. Eine weitere schöne Sache ist, dass viele Programme auch einen Datenaustausch ermöglichen. Somit ist kein Umweg über E-Mail oder Ähnlichem mehr nötig, wenn man zum Beispiel seine Bilder vom letzten Urlaub schicken will. Das war ein Beitrag von Franz Seibel, gesprochen von Thomas Kessler.
Ja, ich denke mal, wir alle haben irgendwie schon mit Instant Messaging zu tun gehabt. Und nicht, dann fragt ihr euch vielleicht, wie komme ich da unter Linux überhaupt dran? Die meisten aus unserer Redaktion sind auf jeden Fall über einen der folgenden IM-Clients erreichbar. Ja, und welche Systeme das alles sind, das wird versuchen, der nächste Beitrag zu klären.
Nachrichtenübermittlung in nahezu Echtzeit. So kann man Instant Messaging in ein paar Worten erklären. Doch im Gegensatz zur klassischen E-Mail hat sich bis jetzt kein einheitlicher Standard durchgesetzt. Welches System dieser wirren Abkürzungen namens ICQ, IM, MSN, Yahoo oder Yabba ist nun das effektivste, einfachste oder das meistverbreitetste? ICQ. Die Kurzform aus drei Buchstaben soll ausgeschrieben bedeuten I seek you, also ich suche dich. Dieses von Mirabilis entwickelte System war das erste Instant-Messaging-System für eine weltweite Kommunikation. Nach eigenen Angaben ist es mit 150 Millionen registrierten Usern eines der größten Messaging-Systeme. Die Einwahl erfolgt normalerweise durch das entwickelte Programm von Mirabilis. Doch auch diverse andere Programme ermöglichen es, sich mit dem Netzwerk von ICQ zu kontaktieren. Es ist also kein spezieller ICQ-Client vonnöten, um sich zu verbinden. AIM. Der AOL Instant Messenger war ursprünglich nur für Benutzer von AOL gedacht. Es ist aber inzwischen möglich, sich auch als Nicht-AOL-Benutzer anzumelden. Der von AOL entwickelte Messenger ist allerdings nur für Windows- und Apple-Plattformen verfügbar. Doch Programme wie Game oder Compete können sich mit dem AOL-System verbinden. MSN. Der MSN Instant Messenger war bestimmt für User von MSN, dem Microsoft Network. Nach eigenen Angaben auf der Homepage ist MSN mit seinem Instant Messenger das zweitgrößte System. Doch für Linux-Anwender müssen auch hier Programme wie Game bzw. Compete erhalten, denn der MSN Messenger ist für alle gängigen Windows-Plattformen verfügbar. Yahoo. geht man auf die Yahoo-Seite, bekommen alle Linux-Anwender ein Lächeln aufgesetzt. Yahoo Messenger for Unix steht groß die Überschrift und scheint einen entgegen. Meines Wissens nach der einzige Instant Messaging Client direkt vom Anbieter, der Unix unterstützt. Kommunikation nur für diejenigen im Yahoo-Netzwerk. Yabba. Yabba basiert auf XML und das ist natürlich auch der größte Vorteil, denn das Protokoll ist offen und somit auch für viele Messaging-Clients und Web-Clients verfügbar. Die Anmeldung erfolgt denkbar schnell. In der Login-Maske des gewählten Clients wird einfach Nickname und Passwort eingegeben. Der Client versucht sich dann anzumelden. Ist der Benutzer nicht vorhanden, wird das Benutzerkonto automatisch erzeugt. Fazit: Nach langem Hin und Her kann man sich mit Linux in alle oben genannten Systeme einwählen. Doch ein Kriterium zur Wahl eines Systems ist immerhin auch, wie viele Personen aus dem nahen Bekanntenkreis ein System nutzen. Das gängigste ist hier ICQ. Egal ob Support für Webserver oder Support für Webseiten, meistens ist ein ICQ-UEN wieder angegeben. Ebenso unterstützt alle Systeme das Austauschen von Dateien. Das war ein Beitrag von Konrad Zerbe, gesprochen von Maurice Renk.
Tja, danke Konrad, aber in diesem Beitrag hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Denn nach meinen Informationen ist es sehr wohl möglich, einen AIM-Client oder AIM-Client nativ für Linux zu bekommen. Diesen kann man sich direkt von AIM.com runterladen und er liegt im Moment in der Version 1.5 vor. Als nächstes möchten wir näher auf ein Protokoll eingehen, auf eins dieser IM-Protokolle eingehen, nämlich das Jabba-Protokoll. Maurice Renk hat ein Interview mit dem Programmierer des Servers AIM-Message geführt. Und das wollen wir uns doch jetzt mal.
So, am Telefon habe ich nun Matthias Wimmer von AIM-Message. Matthias, kannst du uns kurz sagen, was AIM-Message eigentlich ist?
AIM-Message, das ist ein Jabba-Server basierend auf dem XMPP-Protokoll. Das heißt ursprünglich ein Instant-Messaging-Server. Man kann es inzwischen auch benutzen, damit verschiedene Programme untereinander kommunizieren. Im Allgemeinen kann man alles drüber schicken, was XML ist.
Wenn ich mich jetzt bei AIM-Message als Benutzer anmelde, was bietet mir denn AIM-Message jetzt im Besonderen, was ich vielleicht bei anderen Jabba-Diensten nicht habe?
AIM-Message besteht genauso wie die meisten anderen Jabba-Server auf dem gleichen Dämon, Jabba-D. Das heißt, vom Prinzip ist es eigentlich nicht so viel anders. Was es Besonderes hat, ist, dass es zum Beispiel auch über IPv6 verfügbar ist, was die meisten anderen Server nicht haben. Es laufen fast alle Transports zu anderen IM-Systemen, die es für Jabba so gibt. Die einzige Ausnahme ist ein IM-System, was nur in Polen benutzt wird und da auch hier nicht installiert ist. Und im Allgemeinen sollte im Message auch relativ stabil laufen. Also da werde ich auch öfters mal dafür gelobt.
Da gibt es auf der Homepage ja auch so Geschichten wie ein Weblog und sowas. Das dürfte ja auch recht einzigartig sein. So. Also ich habe es jedenfalls bei keinem anderen Dienst irgendwie gefunden, solche Geschichten.
Dass das direkt auf die Website mit eingebaut ist und vorgesehen ist, dass Leute das auch einfach auf ihre Website integrieren können, das ist richtig. Das findet man selten. Es gibt noch einmal, aber nicht so direkt integriert. Das ist Jogger von Jabba.org.
Und wie kamst du denn eigentlich auf die Idee mit AIM-Message?
AIM-Message war ursprünglich charente.de und auf die Idee kam ich eigentlich, weil ich angefangen habe, am Server selber mit dran rumzuprogrammieren und dann irgendeinen Server brauchte, wo ich meine neuesten Patches und Ideen und sonst was ausprobieren kann. Dann hatte ich mir irgendwann diesen Server für mich selbst aufgesetzt, aber keinen Zugriffsschutz oder so für andere User drauf gemacht, sodass halt andere Leute angefangen haben, meinen Server auch mit zu benutzen. Und irgendwann, als es dann immer mehr waren, dachte ich, gut, machst du das dann anständig wirklich auch für andere Leute und habe mir dann eine Domain dafür rausgesucht. Das war eben dieses AIM-Message.
Du sagst, da läuft ja der Standard Jabba-D drauf. Und was für Software hast du dann da noch auf deinem Server laufen? Was für Software setzt man da sonst noch so ein?
Also der Server, das ist eigentlich ein ganz normaler Linux-Server, auf dem ein Debian-System läuft. Und den Jabba-Server gäbe es sogar als Debian-Paket für jemand, der das einfach bei sich ausprobieren möchte. Ich habe ihn allerdings auf dem CVS installiert. Ansonsten braucht man eigentlich nicht viel zusätzliche Software, um diesen reinen Jabber-Service laufen zu lassen. Es ist halt noch jede Menge Skripte und Programme, die schauen, ob der Server noch richtig läuft, automatisch irgendwelche Prozesse neu starten können und sonst was. Aber das ist dann einfach irgendwie eine Spielerei, die mir aufs Administrieren von diesem Server leichter macht.
Wo wir gerade bei den Servergeschichten sind, kam in letzter Zeit öfter mal Beschwerden, dass es dann doch zu Ausfällen kommt. Woran liegt sowas?
Das liegt irgendwie dran, dass es seit 1,5 Monaten oder so die Nutzerzahlen ziemlich stark am Ansteigen sind. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, an was das liegt. Ich freue mich natürlich drüber. Und dann habe ich kurzfristig da einen weiteren Server dazustellen müssen, auf den sich dieser Dienst verteilt. Also das läuft inzwischen auf 2, eigentlich sogar auf einem 3. Server, aber da sind mehr so die Versuchselemente drauf. Und dieser 2. Server, der ist da relativ schnell dazugekommen. Das heißt, ich habe da ein paar Sachen ausprobieren müssen, die jetzt noch manchmal ein bisschen haken. Ich merke dann immer, wenn wieder so ein Fehler war, ach, da hakt es noch, da könnte man noch irgendwie was machen, damit es stabiler läuft. Und so hoffe ich, dass das bald alles behoben ist, dass jeder Fehler, der auftreten kann, auch mal aufgetreten ist und ich eine Lösung gefunden habe, das Ganze dann automatisch irgendwie zu beseitigen, dass ein User am besten davon gar nichts merkt.
Wenn du 2 Server laufen hast, wie finanzierst du denn das Ganze? Ich meine, es ist ja kein kommerzielles Projekt, was du da am Laufen hast.
Das ist richtig. Der Java-Server kostet auch mich inzwischen einiges. Also ich zahle dafür fast 200 Euro im Monat und habe da eigentlich keine direkte Gegenfinanzierung. Was ich aber dafür habe, ist, dass mich das natürlich auch bei manchen Leuten bekannt gemacht hat und ich dadurch von ein paar Firmen Aufträge habe, dass ich für denen einen Server installiert habe oder auch Wartungsverträge, den ihren Server, den sie intern benutzen, zu pflegen. Und dadurch bekomme ich wieder ein bisschen Geld rein, mit dem ich das gegenfinanzieren kann.
Ich als ICQ-User oder AIM-User, warum sollte ich lieber Java benutzen?
Also wenn du ICQ benutzt, dann hast du die ganze Zeit eine Nachricht, die du von dir zu deinem Freund schickst, geroutet mehr oder weniger über Amerika. Kannst du zwar auch direkt manche ICQ-Clients schicken, aber im Allgemeinen geht das mal auf den Server von ICQ in Amerika und wieder zu dir zurück. Das heißt, da hat es viel mehr Leute und Möglichkeiten, die da dazwischen gehen können, die Nachricht abhören. Das ist für mich schon mal ein Grund, warum ich da eigentlich lieber auf ein anderes Protokoll umsteige, was dezentral arbeiten kann. Das ist einer der Vorteile oder ein sehr schöner Vorteil von Jabber. Jeder kann seinen eigenen Jabber-Server haben, wie auch bei E-Mail. Man ist nicht gebunden an irgendeine Firma, die das Ganze betreibt. Oder durch das, dass es sehr viele Server sind, kann nie eigentlich ein ganzer Dienst ausfallen, fällt höchstens so ein einzelner Server aus. Und ja, ist dann auch nicht schlecht. Also ich habe es auch schon bei IM-Systemen erlebt, dass da bei AOL oder wer es auch immer betrieben hat, ein Server ausgefallen ist oder das System ausgefallen ist und dann mal ein paar Stunden überhaupt nichts mehr ging.
Du sagst vorhin schon, sind so viele neue Benutzer jetzt auf den Servern, dass du da schon teilweise Probleme bekommen hast. Wie groß schätzt du denn die Java-Community und wie wird Java dann so im Allgemeinen angenommen?
Die Größe der Java-Community abzuschätzen, das ist sehr schwierig. Es gibt da von Java.org die Leute, die zählen, wie viele Server-Downloads gab es schon, wie viele User sind wohl auf einem einzelnen Server im Durchschnitt drauf und versuchen es damit hochzurechnen, aber auf solche Spekulationen will ich mich eigentlich nicht einlassen. Java.org war so kühn und hat sogar vor ein paar Wochen behauptet, dass Jabber inzwischen mehr User hätte als ICQ. Da sind sie auch auf die Berechnung zurückgegangen, wie viele Lizenzen für Clients von Jabber.com schon verkauft wurden. Also die haben einen eigenen Server und der wird nach Lizenzen verkauft und wenn man das zusammenrechnen würde, käme man inzwischen auf mehr User als bei ICQ, was ich nicht so ganz glaube, dass das stimmt. Aber naja, wer weiß. Genau.
Nun sind ja wirklich viele Leute, besonders ICQ und IM, bei ICQ und IM, da gibt es ja diese Gateways, wo man sich mit diesen Leuten nicht auch unterhalten kann. Kannst du uns kurz sagen, was das ist und wie das in etwa funktioniert?
So ein Gateway, das ist an sich ein Dolmetscherdienst. Also wenn sich ein Jabber-Client anmeldet, am Jabber-Server, so spricht er mit dem grundsätzlich das Jabber-Protokoll, auch wenn die Nachricht irgendwann zu einem ICQ-User gehen soll. aber der entsprechende ICQ-User hat ja auch wieder einen Client, der versteht keine Jabber-Nachrichten, der will ICQ-Nachrichten haben und darum ist das dann in Jabber so realisiert, dass die Nachrichten von Jabber zu diesem Transport geschickt werden und dieser Transport wandelt die dann um in das Format des anderen Systems. Dazu ist es notwendig, dass wenn ein Jabber-User so einen Transport benutzen möchte, dass der sich einmalig registriert, nennt man das. Das bedeutet, der User sagt, was für eine ICQ-Nummer habe ich, wenn ich ICQ als Beispiel mal nehme, und welches Passwort habe ich. Das bedeutet dann, dieser Transport, jedes Mal, wenn der User im Jabber-Netzwerk online geht, geht der Transport für diesen User im ICQ-Netzwerk online, verbindet sich zu den ICQ-Servern. Dazu braucht er eben die Nummer von dem User und sein Passwort. Und funktioniert dann einfach als Brücke zwischen den beiden Welten, um diese Nachrichten von ICQ entgegenzunehmen und an den User wieder weiterzuleiten.
Die kann man nicht unterstützen, ganz kurz gefragt, wenn man bei A-Message helfen möchte.
gute Frage. Was ich in letzter Zeit ganz gerne hätte, was ich auch vorbereitet hatte, ist, dass die Website für andere User, die nicht so fit in Deutsch oder Englisch sind, in anderen Sprachen verfügbar ist, dass ich da Leute habe, die vielleicht eine andere Sprache als Muttersprache haben, die mir helfen, das Ganze zu übersetzen. Das wäre eine schöne Sache. Ansonsten auch Ideen, was man machen könnte, was irgendwie besser sein könnte, freue ich mich immer, wenn ich bekomme. Ja.
Bekommst du nicht viel Feedback?
Das meiste Feedback bekomme ich, wenn irgendwas nicht tut.
Auf was können wir uns denn in der Zukunft als iMessage-Benutzer freuen? Ist da irgendwas Neues geplant auf der Homepage oder irgendwelche Dienste?
Was ich im Moment am Bauen bin für einen Dienst auf der Homepage, ist so eine Verstrickung von Jabber und dem, was man so allgemein als dünn-DNS kennt, also eigentlich DDNS ist, dass wenn du mit deinem Jabber-Client online gehst und natürlich nur, wenn du das haben möchtest, dass dann automatisch eine Domain auf die IP geschaltet wird, von der du gerade online gehst. Und wenn du nicht online bist, dass dann die IP wieder zurückschaltet auf den Server, dass du da irgendeine statische Hinweisseite hinterlegen kannst. Der Gedanke dahinter, warum ich angefangen habe, das zu konstruieren, war, dass wenn jemand irgendwelche Files zu jemandem schicken möchte, vielleicht auch sein Client das Ganze nicht unterstützt, das kann ja nicht jeder Jabber-Client, dass der die bei sich auf einen Webserver legen kann und dann automatisch die Domain dazu hat, wo der User dann drauf zugreifen kann.
Ja, ich danke dir für das Interview.
Bitte.
So, nachdem wir geklärt haben, was EM ist, welche verschiedenen Systeme es gibt, ja, bleibt einfach nur die Frage offen, welchen Client soll ich dafür nehmen? Es gibt hier verschiedene, welchen soll ich jetzt auf meinem Linux draufspielen? Was kann der alles und überhaupt? Und ja, da versucht uns der nächste Beitrag die Entscheidung etwas abzunehmen.
Wie wir schon vorher erwähnt haben, existiert eine Unzahl verschiedener Instant-Messenger-Protokolle, die jeweils mit gewissen Vor- und Nachteilen ausgestattet sind. Doch nützt einem das theoretisch beste Protokoll nichts, wenn es nicht Programme gibt, mit denen man es nutzen kann. Und gerade, weil es für jedes der vorgestellten Protokolle mehrere Client-Programme gibt, ist die Umsetzung der vom Protokoll gegebenen Features keineswegs kongruent. Sie unterscheidet sich vielmehr von Programm zu Programm und hängt von vielen Faktoren bei der Softwareentwicklung ab, sodass man mit unterschiedlichen Programmen zu einem und demselben Protokoll immer verschiedene Funktionen geliefert bekommen wird. Zumindest im Aussehen differenzieren alle. Das beste Beispiel dafür ist das enorm umfangreiche Jabber-Protokoll. Bis jetzt gibt es noch keine Software, die alle seiner scheinbar endlosen Erweiterungen vollständig unterstützt, sodass man sich als Nutzer Gedanken machen muss, welche Funktionen man überhaupt benutzen wird und auf welche man verzichten kann. Die Wahl des Protokolls stellt die grundlegenden Rahmenbedingungen, aber erst die Clientwahl entscheidet, ob eine theoretisch integrierte Funktion auch praktisch nutzbar ist. Neben den Programmen, die grundsätzlich nur ein Protokoll unterstützen, wie etwa LICQ oder PSI, gibt es auch eine größere Palette Software, die sich der Aufgabe verschrieben hat, möglichst viele Protokolle unter einer Haube zu vereinen und damit gerade Benutzern von mehreren Protokollen die Möglichkeit zu bieten, ihr Durcheinander in Grenzen zu halten. Paradebeispiele dafür sind GAME und KDEs Kupite. LICQ. Wer wirklich nur ICQ braucht, sollte sich mit LICQ von www.licq.org vertraut machen, denn die Software bietet zweifelsfrei die lückenloseste Implementierung des proprietären ICQ-Protokolls. Neben der Qt-Version für KDE gibt es auch eine kommandozeilenbasierte für Purist. Die Entwicklung des GNOME-Pendants wurde mittlerweile eingestellt. GNOME-ICU. Aus diesem Grund ist GNOME-Usern zum Programm GNOME-ICU zu raten, das über gnomeicu.sourceforge.net bezogen werden kann. Es bietet einen ähnlichen hohen Funktionsumfang mit Implementierungen zu Datentransfers und eine History-Funktion wie LICQ, wurde aber speziell für GNOME entwickelt. PSI ist der Client für Java, nicht nur unter Linux, auch für Mac OS X. Mag sein mannigfaltiger Funktionsumfang auch auf den ersten Blick etwas abschreckend wirken, so offeriert er doch gerade Fortgeschrittenen unentbehrliche Funktionen, wie unter anderem die Verschlüsselung unter Zuhilfenahme von GNU-PG. Die Projektwebseite, von der man sich auch Windows-Versionen herunterladen kann, lautet http://psi.affinix.com. Kupite. Das Programm der Wahl ab KDE 3.2 heißt mit Namen Kupite und wird in der KDE-Community unter http://kupite.kde.org weiterentwickelt. Es spricht neben Java auch die Protokolle IRC, MSN, ICQ, AIM und Yahoo. Seine Benutzeroberfläche integriert sich geschmeidig in KDE. Für die einzelnen Protokolle werden etliche Zusatzfunktionen wie Datentransfers oder mehr Benutzerchats geboten. GAME. GAME gehört zweifelsohne zu den bekanntesten und laut SourceForge auch am besten aktualisierten Open-Source-Projekten. Es wurde in Anlehnung an AOLs Instant Messenger Protocol AIM mit einem G präferiert, um dem Umstand Ausdruck zu verleihen, dass als Grafikbibliothek auf GTK Plus zurückgegriffen wird und ist für GNOME-User das, was Kupite für KDE-Anwender ist. Die Implementierung der Protokolle AIM, ICQ, MSN, Messenger, Yahoo, IRC, Jabba, GaduGadu und Cypher ist in den meisten Fällen weit fortgeschritten. So lassen sich etwa bei Jabba, Yahoo und MSN Dateien versenden und empfangen. Auch die Auswahl an Plugins ist reichlich.
Ja, und das war's auch schon mit unserem Top-Thema für diese Ausgabe. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder auch Ergänzungen, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben und ja, wir werden die dann probieren zu beantworten. Die verschiedenen E-Mail-Adressen für die Redaktion findet ihr auf unserer Webseite unter www.radiotux.de oder ihr schreibt einfach Maurice oder mir, und das ist ganz einfach, unter ingo.ebel@linuxfast.de. Ja, jetzt kommt noch ein Beitrag über den KDE World Summit 2004, der dieses Jahr in Ludwigsburg stattfand. Auch wenn die Zeit schon ziemlich fortgeschritten ist in der Sendung, denke ich, wir bringen ihn einfach aus Aktualitätsgründen noch runter. Nämlich vergangenes Wochenende haben sich die KDE-Entwickler aus aller Welt in Ludwigsburg zusammengefunden und haben dort, ja, es gab verschiedene Kongresse und die haben dort gecodet und es gab Vorträge für User und für Administratoren. Ich selber war auch 2 Tage da und ja, ich habe ein kleines Interview geführt mit Eva Brucherseifer. Und dieses möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also, viel Spaß.
Ja, ich bin jetzt hier live auf dem KDE World Summit 2004 und sitze jetzt hier mit Eva Brucher-Seifer. Und ja, ich wollte mal eine kleine Bilanz mit dir ziehen. Was war hier so los die letzten Tage?
Ja, wir hatten insgesamt etwas über 400 Besucher, davon allein 180 Entwickler und ungefähr, was uns natürlich enorm freut, weil das damit eine der größten Open-Source-Veranstaltungen war von nur einem Projekt, dem KDE-Projekt, das ja auch das größte Open-Source-Projekt ist. Das hat natürlich dazu geführt, dass sich viele Entwickler getroffen haben, die sich vorher noch gar nicht kannten, neue Ideen entwickelt haben und auch gleich angefangen haben, das umzusetzen natürlich.
Haben die Entwickler denn viel geschafft?
Das weiß ich nicht wirklich, leider.
Aber die saßen schon zusammen und haben dann Code entwickelt.
Ja, von den Rechnern waren sie natürlich nicht wegzubekommen, das ist klar. Wir hatten für gestern Abend extra Musik besorgt und mit Lightshow und allem, aber die Developer waren da nicht wirklich dran interessiert.
Tja, vielleicht hat das Freibier gefehlt.
Vermutlich, ja.
Was machst du bei KDE?
Ich bin stellvertretende Vorsitzende vom KDE e.V. Das heißt, ich mache hauptsächlich Organisationen von solchen Events wie hier, aber eben auch ganz viel Kommunikation. Ich versuche mit vielen Leuten zu reden, Ideen zu entwickeln, Leute zusammenzubringen.
Okay, was waren so die besonderen Attraktionen hier auf dem Event oder was kann man hier allgemein so erwarten?
Im Vordergrund standen auf jeden Fall die zwei Konferenzen, das heißt letztes Wochenende und jetzt dieses Wochenende. Am ersten Wochenende war die Entwicklerkonferenz mit sehr tiefgehenden Themen, auch innovative Themen, neue Ideen, die natürlich zu einem regen Austausch geführt haben. Und dieses Wochenende standen Programme im Vordergrund, die Benutzung von KDE. Auch wir hatten Administratoren da, die über den Einsatz von KDE in größeren Installationen berichtet haben. Davon können natürlich die Entwickler wieder lernen, wie man KDE verbessern kann.
Hast du User-Feedback, wie so den Leuten auf dem Kongress hier es gefallen hat? Und die Vorträge jetzt gerade in den letzten zwei Tagen oder so?
Das war durchweg positiv. Sehr gut aufgenommen worden, auch die Qualität der Vorträge, die Themenauswahl, und das freut uns als Veranstalter natürlich sehr.
Ist die ganze Veranstaltung denn ein großes Minusgeschäft oder hält sich das in Grenzen?
Das ist eigentlich ungefähr ausgeglichen. Also wir hatten ja große Sponsoren, HP, IBM, Trolltech, SUSE Novell und Linux Numedia. Das sind die ganz großen Sponsoren. Und das hat ungefähr die Ausgaben gedeckt, sodass wir eigentlich sehr zufrieden sind damit, mit dem Ergebnis.
Wenn ich jetzt ein normaler User bin und euch irgendwie helfen möchte oder erreichen möchte, wie kann ich das machen?
Ja, wir haben da eine Webseite, wie man KDE supporten kann, also einfach auf www.kde.org gehen und dort nach Support schauen. Und da gibt es ganz viele Wege, wie man sich am KDE-Projekt beteiligen kann, denn das Entwickeln von Code ist ja inzwischen längst nicht mehr der größte Teil. Gerade Dokumentation, Übersetzungen, Werbung machen einfach auch, Artikel schreiben, Grafiken erstellen, Sound. Es gibt so viel, wie man sich einbringen kann.
Ja, okay, dann danke ich dir für dieses Interview.
Vor bzw. während der Konferenz wurden natürlich noch interessante Releases getätigt. Gerade ist KDE 3.3 herausgekommen, aber auch Knoppix 3.6, genannt Academy, ist in diesen Tagen oder in den letzten Tagen erschienen. Ihr könnt euch diese natürlich runterladen und ja, wie immer, viel Spaß haben damit. Was ich jetzt noch auf dem Konferenz das erlebt habe, ich habe natürlich alte Leute wieder getroffen, so Leute, die man quasi überall trifft,
und auch die Entwickler, die man schon auf verschiedenen Kongressen und ja, sowas wie CeBIT auch gesehen hat. Und man hat sich natürlich damit unterhalten. Dann gab es noch zwei interessante Vorträge, meiner Meinung nach, für Leute, die jetzt, wie ich hier im Moment, leider Windows benutzen müssen. Und zwar deswegen, weil ich gerade bei meiner Freundin bin und hier außer der Knobix-Version nichts habe, musste schnell, und die etwas konservativ sind, musste Windows hier mal diesmal für die Sendung hier halten. Apropos, also nochmal zurück zu Windows, beziehungsweise KDE auf Windows. Da gibt es nämlich die Möglichkeit mit Cygwin, was KDE, was eine Unix-Shell Bash emuliert, und darauf kann man KDE starten. Das ist eine sehr interessante Möglichkeit, finde ich, für Leute, die einfach kein Linux drauf haben und trotzdem KDE benutzen wollen, oder es in der Schule benutzen wollen, wo man einfach kein Linux drauf spielen kann und das Ding vielleicht auch gar kein CD-Laufwerk hat, damit man Knobix starten kann, oder wie auch immer. Jedenfalls ist es eine lustige Möglichkeit. Ich wollte es einfach mal erwähnt haben. Jetzt auch noch auf die Webseite schreiben, wie man dann KDE mit Cygwin unter Windows starten kann. Eine andere Möglichkeit ist dieser neue NX-Server. NX New Machine, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Vielleicht werden wir da in Kürze auch noch ein Interview von machen. Ist zum Beispiel auf der neuen Knobix mit drauf, so ein NX-Server. Und der startet, wenn der einmal gestartet ist auf diesem Knobix oder einfach auf einem anderen Debian-System, Linux-System, dann kann man sich einfach mit so einem Client, den man zum Beispiel von nomachine.com runterladen kann, einfach einloggen. Und man kriegt dann seinen X-Server einfach übers Netz auf den PC, auf dem man gerade arbeitet, portiert, und man kann damit prima arbeiten. Man arbeitet also über diesen Client auf einem PC, auf einem weit entfernten Server. Da muss man natürlich weit entfernt schreiben sein, da kann natürlich auch gleich nebenbei stehen. Jedenfalls ist es eine nette Möglichkeit, wenn man auch einfach kein Linux drauf hat oder sich immer auf seinen Server irgendwo lokal einloggen möchte, dort irgendwie arbeiten kann, wenn der gerade besonders schnell ist, aber der Client vielleicht zu langsam, dann kann man das, ist das auch eine super Möglichkeit. Und ja, da könnt ihr einfach mal auch im Netz nachsuchen, einfach nach NX No Machine suchen oder einfach mal bei der neuen Knobix vorbeigucken. Und ja, vielleicht gibt es, wie gesagt, noch ein Interview von uns. So, das waren die zwei Sachen, die ich noch loswerden wollte. Ach ja, und vielleicht habt ihr gemerkt, es ist natürlich, ja, wieder mal passiert. Wir sind mit unserer Planung nicht ganz zurechtgekommen. Wie ihr seht, wir brauchen immer noch Leute, die mitmachen. Egal, als was jetzt, wenn ihr Interesse habt, schreibt uns eine Mail, zum Beispiel einfach an maurice.renk@linuxvs.de oder an der mitmachen@linuxvs.de. Egal, was ihr machen wollt, ob ihr Grafiken entwickeln wollt, ob ihr einfach nur an der Webseite mitmachen wollt oder ob ihr Beiträge schreiben wollt, ihr müsst sie ja nicht sprechen. Wie gesagt, es gibt zig verschiedene Varianten, um an unserem Projekt teilzunehmen, und wir würden uns freuen, dass, ja, wenn ihr das machen würdet, wenn ihr dazu Lust habt. Und vielleicht kriegen wir dann auch mal ein bisschen geregelten Ablauf hin. Wäre natürlich schön. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, wer an dieser Sendung beteiligt waren. Das waren unter anderem Konrad Zerbe, Moritz Beller, Maurice Renk, Steffen Zörnig, Thomas Kesselheim und Franz Seidel. Ach, und meiner einer. Mein Name ist Ingo Ebel und ja, ich hatte viel Spaß beim Machen der Sendung und hoffe, dass ihr einfach mal vorbeiguckt und vielleicht auch mitmachen wollt bei uns. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, wie immer, habt eine gute Zeit und bis zur nächsten Sendung.
Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Keine Angst, ich werde euch heute keinen Mist vorstellen, aber wohl etwas Kleinvieh aus dem Bereich Tools. Bei diesem Programm handelt es sich nämlich häufig um Ver-
Das war eine Sendung von Radio Tux. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.linuxforus.de.
Denn es gibt nämlich sehr wohl Tools, wie Programme häufig bekanntes Nutzvieh. Ach Gott.